Einen wunderschönen guten Abend in den Reichweiten von Radio Dreieckland. Hier ist die Schwule Welle, wie jeden Donnerstagabend. Heute mit einer Gaywatch Promise Special Sendung. An den Mikrofonen sind der Alex,
der Dieter
und der Hartmut. Und an den Telefonen haben wir Prominente. Wie noch gleich genau, Dieter?
Marco Kreuzpaintner zum Beispiel, einen der besten Regisseure Deutschlands.
Chris Schummert, eine der besten Stimmen Deutschlands.
Und Röbi Raab und Ernst Ostertag, zwei der bekanntesten Schwulen der Schweiz.
Als besonderes Bonbon verlosen wir noch zwei Fanpakete zum Film Coming In. Das sind 2x2 Kinokarten und dazu noch einmal der Soundtrack auf CD. Dazu müsst ihr nachher anrufen. Wie? Das verrät euch jetzt der Oliver.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028 oder aber mailt uns unter studio@schwulewelle.de.
In dem neuesten Film von dem schwulen Regisseur Marco Kreuzpaintner geht es um Alltägliches aus dem schwulen Leben, nur eben mit umgekehrten Vorzeichen. Herzerfrischend inszeniert. Um was im Detail? Das erzählt euch jetzt kein geringerer als der Regisseur selbst. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch den Film angucken, quasi auf unsere Kosten, in einem Kino eurer Wahl. Dann ruft uns an, hier in Freiburg im Studio 0761 31028. Freiburg 31028. Am Telefon ist jetzt Marco Kreuzpaintner, ein 37 Jahre junger Regisseur und Drehbuchautor, dessen Filme wir alle kennen. Zum Beispiel Trade, Willkommen in Amerika und Krabat und natürlich Sommersturm. Hallo Marco, ich bin der Dieter. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Hi Dieter, 37 jung hat mir am besten gefallen.
So jung wie heute kommen wir nie mehr zusammen.
Kommen wir nie mehr zusammen, auch das ist immer wahr.
Ja. Bei Sommersturm von 2004 ist der Jahr. Wenn ich daran denke, dann komme ich immer eine Mischung aus Gänsehaut und Wohligkeit. Immer noch. Ein bewegender Film über ein Coming-out. Und jetzt gibt es einen brandneuen Film von dir, auch mit schwuler Thematik. Coming-in heißt der.
Genau.
Und noch was ist den beiden Filmen gemeinsam? Zwei Schauspieler, nämlich Kostja Ullmann und Hanno Kofler.
Das ist richtig.
Die sind beide wieder dabei nach 10 Jahren.
Ja.
Aber um was geht's jetzt bei Coming-in eigentlich?
Coming-in geht es darum, dass ein schwulen Star-Friseur gibt in Berlin. Ich sag mal, das ist Udo Walz für cool. Und also ein junger, gut aussehender Typ, den spielt der Kostja. Und auf den ist die schwule Community wahnsinnig stolz, weil es eben endlich mal einen jungen, gut aussehenden Typen gibt, ich sage jetzt mal Alain Hitzlsperger im Fußball, der sich medial geoutet hat, der immer selbstverständlich schwul war, der dazu noch erfolgreich ist, gut aussieht, wie gesagt, irgendwie ein umgänglicher Typ ist, auf den sich auch sozusagen die Heten einigen können, der nicht irgendwelche Klischees erfüllt oder so, sondern der ja, ein ganz normaler, durchschnittlicher Typ ist eigentlich so, aber eben, wie gesagt, sehr vorzeigbar. Und dieser Typ hat ein neues Shampoo auf dem Markt, das leider überhaupt nicht funktioniert und wird von seinem Konzernchef, der viel Geld in dieses Shampoo investiert hat, dazu verdonnert, ein Damenshampoo auf den Markt zu bringen, was nun A, erstmal gar nicht irgendwie seiner Expertise entspricht und B, auch nicht seinem Interesse, weil er sich eigentlich ausschließlich in schwulen Kreisen bewegt und dementsprechend auch von sich selber sagt, er hat überhaupt keine Ahnung von Frauen und um dieses Problem zu beheben, wird ihm einfach befohlen, dass er sich bei einer Neuköllner Kiezfriseuse, die so ziemlich das Gegenteil von ihm ist. Die ist laut, die ist bunt, die ist schrill und überhaupt nicht durchgestylt und überhaupt nicht weltmännisch in dem Sinne, so wie er auftritt, dass er sich bei der als Praktikant einfindet und in einer Woche einen Schnupperkurs macht, im wahrsten Sinne des Wortes, um den Geruch der Frauen zu erfüllen, um dem weiblichen Erfolgsshampoo auf die Spur zu kommen. Und bei der Gelegenheit verliebt er sich überraschenderweise zum ersten Mal in seinem Leben in eine Frau, neben in genau diese unmögliche Person, von der er nie Möglichkeiten hätte, nicht nur weil sie eine Frau ist, sondern auch weil sie einfach ganz anders ist als er, sich in die verknallt und hat von da an natürlich den großen Konflikt, sich zu überlegen, was ist denn das jetzt? Bin ich bi, bin ich schwul, bin ich hetero? Und eben genau dieses Schubladendenken aufzumachen, das vor allem auch seine Freunde dann aufmachen, um das mir eigentlich geht, dass ich hoffe, dass irgendwann einfach gar nicht mehr da ist, dass wir uns alle nicht mehr labeln müssen.
Naja, so frei nach dem Motto, wo die Liebe hinfällt, wächst kein Gras mehr. Ne? Man kann es sich nicht aussuchen.
Kann sich nicht aussuchen, genau. Das Ganze ist deswegen entstanden, ich habe einen Freund gehabt, Fabian. Das war mein erster oder zweiter Freund, der auch bis dato Kohl, also der hatte mal ganz in der frühen Jugend hatte eine Freundin, war dann aber eigentlich immer mit Jungs zusammen. Mhm. Und vor ein paar Jahren plötzlich kam Fabian mit einer Frau daher. Was ich dann nicht weiter schlimm fand natürlich, aber viele in meinem Freundeskreis waren dann plötzlich so, und da musste ich wirklich lachen, haben dann gesagt, naja, das ist doch nur eine Phase.
Das kennt man immer her.
Diese Sprüche kennen wir ja, ne? Aber die kennen wir halt eigentlich sozusagen aus der anderen Richtung. Und dann dachte ich mir, aha, sieh mal einer an. Es ist also nicht nur einfach so, dass wir als Schwule sagen können, die Heteros haben ein Problem oder viele Heteros haben ein Problem mit Homosexualität. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass Menschen, wenn jemand sozusagen herdenabtrünnig wird oder wenn jemand plötzlich sich ganz anders definiert als das, was einem selbst ins Lebenskonzept passt, das macht einem irgendwie, das besorgt einen, das macht einen unsicher. Und genau diese Verunsicherung, die auch bei Schwulen in dem Fall entsteht, da dachte ich mir, das ist eine schöne umgekehrte Realität, mit der wir doch eine wunderbare Komödie machen können.
Und deswegen nicht Coming Out, sondern Coming In, das Wortspiel.
Genau.
Wie kam es denn zu dem Titel?
Ja, der Titel liegt nahe, ne? Und dann ist es lustigerweise ist es so, dass mein Co-Autor von Sommersturm, Tom Barmann, in den 90er Jahren, woran ich aber zu diesem Zeitpunkt gar nicht gedacht hatte, was dann erst wieder rauskam, als ich sozusagen mit den Leuten darüber gesprochen habe, schon mal einen Fernsehfilm gemacht hat, Franka Potente und dem Steffen Wink, der lustigerweise genauso hieß. Also kann man sagen, ist meine Kreativität vielleicht doch nicht ganz so originell, wie ich dachte. Aber es ist einfach ein Titel, der bietet sich an. Jetzt ist natürlich Coming In, könnte man denken, so, aha, kommt wieder rein, kommt wieder auf die gute Seite der Macht sozusagen. Das ist natürlich nicht die Intention von dem Ganzen. Es geht auch nicht darum, irgendwelchen Homo-Heilern irgendwie hier vermehrt Gehör zu verschaffen, sondern einfach, wie gesagt, das ist ein augenzwinkender Blick auf uns selbst, wo wir sagen, irgendwie, wie liberal sind wir denn eigentlich?
Das ist auch also Betonung auf dem Wortspiel In-Out halt einfach.
Genau,
ne?
In-Out, also da geht es nicht um zurück oder irgendwie sowas.
Ja. Ich habe also wirklich im ersten Moment auch gedacht, als ich die Pressemitteilung gelesen habe, Coming In, den gibt es doch schon, dann war es 97 war das, mit Helmut Berger noch, Steffen Wink und Franka Potente, wie du schon gesagt hast. Aber es ist kein Remake von diesem Film, es ist ganz was Neues, nur zufällig der Titel gleich. Und die Geschichte, Story im Sinne von, dass einer halt eben vom Schwulsein zu einer Beziehung mit einer Frau sich wandelt.
Er würde jetzt nicht sagen, ich bin hetero, der sagt auch am Ende des Films, nee, ich bin schwul und das werde ich auch immer bleiben. Aber ich bin in dieses Mädchen verliebt, was soll ich machen?
Ja, ist halt ein Mensch, ne? Also man verliebt sich halt in Menschen und nicht in Geschlechter. Das ist halt auch ein Ding, über das man mal nachdenken sollte, ja.
Ja.
Okay, also diesmal Friseur, 1997 war es ein Werbetexter, sind ja eigentlich auch irgendwie typische Klischeeberufe, ne?
Sind es, und natürlich kann man jetzt sagen, Mensch, muss es denn jetzt ein Friseur sein? Das ist natürlich so ein bisschen, also fehlt dann noch, dass er Detlef heißt. natürlich macht aber auch die Zuspitzung von sowas Spaß und natürlich gibt es schwule Friseure, das wissen wir ja alle, da müssen wir nicht, so tun, als wenn es das nicht gäbe. Ich finde immer, wenn wir immer Angst haben davor, sozusagen im Klischee, also wo ich gar nicht eigentlich weiß, was ist denn das Klischee? Mhm. Wenn man sagt, irgendwie Klischee ist hundig und bla bla bla, ja, das gibt ja diese Typen, das wissen wir doch alle und das ist doch auch schön, dass es die gibt. Also es ist ja nicht so, ich weiß nicht, wir sind da immer so vorauseilend, fast entschuldigen dafür, wir wollen nicht, dass alle denken, dass alle Schwule so sind. Ja, what the fuck, ein paar sind aber nun mal so und das ist doch auch schön, dass sie so sind. Das ist doch eine Vielfalt. Und,
eben,
und also von daher, ich habe überhaupt kein Problem mit hundig. Ich finde das eher sozusagen sogar was, wo ich sagen muss, ist doch wunderbar, wenn jemand diese Art und Weise zeigen möchte der Welt und Spaß am Zeigen und an am Monstrieren und am Dramatischen hat. Das ist mir lieber, als wenn man jetzt alles nachmachen muss, nur um dann vielleicht von der Masse der Heten akzeptiert zu werden. Das ist ja ein Schwachsinn.
Ja, wie hat schon der alte Fritz gesagt, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden.
Absolut, meine Rede.
Ne? Bei Hanno Kofler, da musste ich wirklich grinsen, als ich gelesen habe, dass er im Cast dabei ist. Das ist ja der Hetenkneter aus Sommersturm. Das hat sich ja quasi als ständigen Begriff, so als selbstständigen Begriff.
Wenn ich gefunden habe, da möchte ich großen
Wert. Ja, super.
Bei Sommersturm nicht und mittlerweile, glaube ich, ist es ein bisschen in den Sprachgebrauch übergegangen.
Ja. Genau. Mit Hanno verbindet dich ja echt viel offensichtlich. Das ist dein Lieblingsschauspieler. Der war ja schon in ganz vielen Filmen von dir dabei.
Aufpassen, dass die Hälfte der Schauspieler nicht beleidigt sind. Ja, Hanno ist mein Lieblingsschauspieler.
Es liegt irgendwie nahe. Ne? Den besetzt du gerne, weil er halt eben auch ein super Schauspieler ist. Ja, also.
Ja, und der Hanno ist ja jemand, der zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihm angefangen habe zu arbeiten, ja noch kein Schauspieler war. Der war ja Schlagzeuger. Der hat eine Band, die hieß Kerosin. mit seinem Bruder zusammen und mit Alex Ziglarski, auch ein sehr gut aussehender, toller Theaterschauspieler. Mhm. Der kam zu einem Casting, da wurde ein Pilot gedreht, jetzt TV, und so eine kleine improvisierte Geschichte über einen Typen, der für sein Mädel ein Mixtape aufnimmt. Und da habe ich die so eine Rolle als bester Freund besetzen sollen. Und dann kam zum Casting dieser Hanno Kuffler rein, war ein Schlagzeuger, hatte eine Banane in der Hand und dieser Banane ab. Deswegen kommt diese Banane auch immer in den Film vor. Also auch in Und in Sommersturm, als auch in Coming In. Und wo habe ich jetzt die Banane? Also in Coming In ist die Banane, glaube ich, in der Redaktion andersrum. Und in Ganz und Gar habe ich sie natürlich auch mit drin. Und das ist immer so unser Insider. Hanno und meiner. Und war so ganz anders als die anderen Schauspieler. Der war so unglaublich natürlich und erfrischend und herzlich. Also das ist das, was ich bei Hanno so mag. Der trägt sein Herz so vor sich her. Und ich finde, das eigentlich für Kino eigentlich das Schönste, wenn man den Menschen so in ihre offene Seele gucken kann. Und da ist der Hanno einfach vielleicht auch deswegen, weil er eben so ein Quereinsteiger ist. Gut, mittlerweile hat er dann das Max-Reinhardt-Seminar besucht in Wien und so weiter. Aber erstmal war das jemand, der hat sowas ganz Erfrischendes mitgebracht und auf das bin ich total abgefahren.
Das ist ein Naturtalent einfach, ne?
Ja.
Fand ihn ja auch in Freier Fall total klasse. Also das war ja auch ein absoluter Gänsehautfilm, dem er ja doch eine der beiden Hauptrollen gespielt hat.
Ja.
Aber bei so einem Film sind ja nicht nur die Schauspieler beteiligt, da sind ja eine ganze Menge Menschen dran beteiligt. Wie viel waren denn jetzt an Coming In beteiligt, so über den Daumen?
300 dann am Ende. So.
Boah.
Ja. Die 300 sind ja nie in einem Fleck. Ne? Man hat so ein Drehteam, das besteht so aus 80 Menschen. Aber man muss natürlich sagen, in der Postproduktion sind ja so viele Leute, vor allem im Ton, im Bild, was die Mischung, was die Effekte, was die Musik betrifft. Musik, ein ganz tolles Thema hier auch beim Peter Plate von Rosenstolz mit dem Daniel Faust und dem Ulf Sommer den Soundtrack gemacht hat. Also auch da knüpfe ich wieder bei einem Sommersturm an, wo wir ja die Schlussmusik mit Willkommen von Rosenstolz besetzt hatten. Also das ist schon immer eine ganze Menge von Menschen, die da involviert sind.
Ja gut, 300 auf einem Fleck, dann hieß der Film Ben-Hur wahrscheinlich.
Naja, da braucht man noch ein paar mehr, aber aber da wird's dann interessant für Monumentalfilme, genau. Ja.
Nächstes Mal,
genau. Ich habe ja noch ein bisschen, hast du gesagt, ich bin ja jung. Also
genau, da hast du ja noch alles vor dir. Ja. Den Oscar gibt's dann sowieso erst mit 60, also bis dahin hast du noch ein bisschen Zeit.
Ich weiß nicht, war ganz lustigerweise so, weil ja immer wieder welche sagen, und wäre das für dich was irgendwie, was dir wichtig ist? Ich muss ehrlich sagen, man merkte so, ich habe ja auch schon ein paar Filmpreise gekriegt.
Ja, allerdings.
Gerade den Bayerischen Filmpreis gekriegt oder Trade hat den Hessischen Filmpreis bekommen. Es ist ehrlich gesagt so, klar, Oscar ist nochmal, hat natürlich eine ganz andere Dimension. Aber Preise sind letzten Endes, im Moment, so, das schmeichelt einen im Moment, aber es verändert ja nichts. Es verändert wirklich gar nichts. Man könnte sagen, gut, das ist eine Auszeichnung, das ist eine Anerkennung. Aber welche Form von Auszeichnung ist es eigentlich? Das sind ja Preise, die demokratisch gewählt werden. Das heißt, so ein Oscar wird ja nicht irgendwo vergeben von einer Jury, sondern da ist die Academy und da sitzen 5000 Menschen drin und die stimmen ab und die Mehrzahl davon sind Schauspieler, was immer schon sehr bedenklich ist, weil Schauspieler nun nicht gerade die fachlich aversiertesten Typen sind, die sind sehr emotional bestimmt. Das heißt, das ist dann auch der die Gunst der Stunde gerade hat. Ja? Und da ich jetzt sozusagen so mit Begünstigter sein und die Gunst von jemandem haben, das ist was, was mich noch nie interessiert hätte, sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht geoutet als Regisseur, sondern hätte ganz brav im Hetenzirkus mitgemacht, ist das immer so, wo ich ein bisschen kritisch drauf gucke und sage, also ja, Preise ist ja wunderbar, wenn man sich das irgendwo hinstellt, aber dann stehen diese Dinger da verstauben und letzten Endes schmeichelt es dem Ego so für den Moment und hat gar keine Bedeutung. Also Bedeutung eigentlich hinterher, ich sag mal, auch in der Provinz irgendwie in einem Kino zu sein, wo ganz normale Menschen sitzen und sich mit denen über den Film zu unterhalten und dann hast du so jemand, der das vielleicht gar nicht gut formulieren kann, aber der dem das so aus der Seele spricht, der dich anschaut ganz offen mit seinen Augen und sagt, Mensch, das hat mir so gut getan oder so, ist doch das, was einen Wert hat. Ja.
Also das ist das, was dann wirklich zu Herzen geht. Ja.
Ganz genau, das ist auch das, was mich interessiert. Und da muss ich auch sagen, ich komme so aus einer ganz bodenständigen Familie, meine Mama ist Sekretärin, mein Papa ist Postbote, das sind solche Geschichten mit Anerkennung und sowas, das ist nicht irgendwie was, oder Wettbewerb, oder du musst erst im Tennisclub sein oder sowas gab es bei uns halt nicht, sondern es ging immer darum, sei anständig und sei freundlich zu den Menschen. Und auch wenn ich das so sagen darf, ich bin sehr christlich groß geworden, obwohl ich nicht mehr in der Kirche bin, Aber da waren Nächstenliebe, wenn man das jetzt so ganz unpathetisch sagen kann, und sich um Menschen zu kümmern, das waren eigentlich so die Werte, in denen ich groß geworden bin und die mich auch geprägt haben und zu denen ich auch nach wie vor eine Affinität habe.
Gar nicht so einfach, das Thema. Wie einfach war es denn, Leute für deinen Film Coming In zu finden?
Ach, also, du meinst jetzt wegen der Thematik geschuldet?
Ja.
Überhaupt nicht schlimm.
Ja, also, kein Problem.
Gar nicht. Also, da muss ich schon sagen, da ist dann ja schon so, da muss man aufpassen, weil es klingt dann gleich so arrogant, wenn ich das sage, aber das habe ich mir halt auch schon erarbeitet. Mhm. Die Leute wissen dann auch, wenn sie bei mir mitspielen, dass sie ja nicht irgendwie in einem Film sein sollen, wo sie einfach nur ihr Shirt ausziehen, irgendwie so wie ein bisschen, man kennt ja diese schwulen Filme, die es dann meistens auch nur auf DVD oder Video gibt, sondern bei mir geht es ja schon dann auch um Emotionen hauptsächlich. Und dass das Ganze hoffentlich geschmackvoll präsentiert ist, ja. Also nee, und da muss ich auch sagen, dass auch so selbst heterosexuelle Schauspieler wie Ken Duken oder so, das macht denen doch Spaß. Also dazu kommt ja auch noch irgendwie, man spielt ja nicht eine schwule Figur. Was sollte denn das bedeuten? Das würde ja bedeuten, dass 80% der Schauspieler hetero spielen. Also man spielt nicht hetero oder schwul, man spielt einen Menschen, man spielt eine Figur, man spielt einen Beruf, eine Absicht, eine Schwierigkeit, ein Hindernis, eine Aufgabe. So, das spielt man. Und auf das gucken Schauspieler. Und ich glaube, da ist im zweiten Schritt, im zweiten Blick dann erst wichtig, mit wem der ins Bett geht.
Das ist halt dann die Herausforderung halt auch, ne? Dass dann eine andere Figur zu spielen, die eigentlich vielleicht gar nichts mit einem selbst zu tun hat.
Das ist immer eigentlich das, was Schauspieler am meisten herausfordert. Ja?
Mhm. Denn also gerade Kostja Ullmann und Ken Duken sind ja bekennende Heteros, die ja das schwule Paar spielen in dem Film Coming In.
Genau.
Und die haben sich ja auch für diese Anti-Homophobie-Kampagne vom GQ Magazine geküsst.
Genau, muss ich auch wirklich sagen, also das fand ich auch ganz toll. Das war auch unabhängig vom Film. Zwar GQ ist natürlich aufgrund des Films auf die Idee gekommen, weil die eh das spielen. Aber ich habe auch versucht, in der GQ-Kampagne da Coming In weitestgehend außen vor zu lassen, weil ich wollte, dass auch da der Fokus nicht, dass das nicht so versteckte Filmwerbung ist, sondern der Fokus wirklich auf den politischen Dingen steht. Ich meine, die andere Frage ist immer, was interessiert Putin das, was wir in der GQ veranstalten? Ja?
Aber es ist ein Statement.
Immer noch homophobische Tendenzen. Und da müssen wir uns nichts vormachen, das wird es auch immer geben. Ja? Das hat auch einfach nochmal damit zu tun, was ich gesagt habe, mit dem, dass einfach das, was einem fremd ist und was man nicht kennt, einem besorgt, und das ist was Menschliches, ja. Und wenn wir anfangen, sozusagen Homophobie auch verstehen zu wollen irgendwie, dann ist das auch ein Ansatz irgendwie, den man durchaus aktiv
verfolgen kann.
Also meine Erfahrung war noch immer, dass wenn jemand homophobisch war und ich angefangen habe, mich mit dem auseinanderzusetzen oder darüber zu reden, dass ich ihn am Ende ein ganzes Stück weit in meine Richtung gebracht habe. Und das ist vielleicht besser, als einfach sich da abzuschotten. Und ich meine, zum Glück müssen wir uns ja auch nicht mehr ghettoisieren und müssen wir ja auch nicht mehr nur in schwule Bars und schwule Discos gehen. Das vermischt sich ja alles wunderbar.
Ja, Vorurteile und Unkenntnis sind da der beste Nährboden dafür, klar.
Ganz genau.
Ja. Was war denn deine Lieblingsszene aus deinem Film?
Ach, ich mag wahnsinnig gerne das Abendessen im Grill Royal, wo die Heidi dann Salvatore und Harry fragt, wie lange sie eigentlich zusammen sind, und die beiden unisono so ein bisschen genervt voneinander sind, schon über 30 Jahre.
Altes Ehepaar.
Altes Ehepaar, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mag aber auch sehr, sehr gerne, muss ich sagen, die Szene, wo Kostja Eileen Titzel die Haare macht. Und das ist für mich eigentlich, also so ein Film schreit ja danach, dass man sieht, wie der zum ersten Mal Sex mit dir hat. Da habe ich mich so ein bisschen rauslaviert und habe sozusagen das Ganze in einen lustigen Sextraum gelegt und habe dann die eigentliche Sexszene eigentlich chiffriert in einer "Er macht ihr die Haare"-Szene. Das fand ich erotischer, zu sehen, wie ein Mann einer Frau die Haare macht und dabei sozusagen eine körperliche Annäherung sich ergibt, als jetzt so zwei Körper verschwitzt, die Kamera gleitet über sie, rotes Licht. Wir kennen ja diese ganzen Klischees. Ich kann es nicht mehr sehen, und deswegen dachte ich, das schreit danach nach einer neuen erzählerischen Form dafür, und hoffe, dass das dann dem Publikum gefällt.
Haare sind ja sowieso per se sehr erotisch. Ne? Da ist ja sehr viel damit verknüpft.
Ja, absolut. Also man kennt es ja irgendwie. Ich meine, wie viele von uns gehen bewusst zu einem bestimmten Friseur, weil man einfach in der Präsenz von dem gerne ist und weil man sich gerne von dem anfassen lässt. Man muss ja sagen, man wird ja angefasst von Menschen.
Ja.
Und dann auch noch an so einer intimen Stelle wie dem Kopf.
Ja.
Und von daher finde ich das wirklich eine erotische.
Es ist eine sehr diffizile Sache, ja.
Absolut.
Das ist vorhin schon mal angesprochen, die Filmmusik ist ja extrem wichtig bei so einem Stück, was dann die Stimmung transportiert oder halt eben auch die Leute mitreißen kann. Also welche Rolle spielt jetzt der Score bei deinem Film Coming In?
Also klar, ich meine, Musik ist natürlich, wie du ja sagst, Musik bringt einem Stimmung, Musik öffnet einem das Herz. Das kann man natürlich auch einfach nur in der stummen Szene erreichen, aber Musik hilft dabei. Also wir sind halt einfach sehr emotional musikalische Wesen. Und das Tolle an der Musik von Peter Plate und Ulf Sommer, den Russenstolz-Komponisten, ist natürlich, dass sie ein unglaubliches Gespür für fürs Publikum haben. Also haben nicht ohne Grund, ich weiß nicht, wie viele Platinplatten die haben, aber einige Dutzende, das sind de facto Deutschlands beste Popproduzenten. Die machen ja nicht nur Rosenstolz oder haben nicht nur Rosenstolz gemacht, sondern komponieren ja für ganz viele Künstler, ob das Beiraumwohnung ist und, das wissen viele gar nicht. Und ich finde halt den Ansatz von Peter, er ist meinem sehr ähnlich. Also sozusagen, es hat eine Portion Klugheit, aber es geht vor allem aufs Herz und aufs Gefühl. Und das ist natürlich was bei einer Liebesgeschichte unabdingbar ist.
Ja, wir haben ja jetzt auch schon etwas gespielt von Chris Schummer, Dancing with Sharks.
Und bei neuen Songs, die Anything Goes, ist der neueste, der rauskam. Und jetzt kommt nochmal zum Start Something Beautiful. Da gibt es auch nochmal ein neues Musikvideo dann. Und das man auch auf YouTube sehen kann zu Dancing with Sharks und Anything Goes, kann man auf YouTube schon gucken. Und Something Beautiful erscheint am Starttag des Films, also am 23. Oktober.
Alles klar, dann werden wir das auch entsprechend auf der Homepage verlinken bei uns. Und natürlich auch nochmal nachher Musikstück spielen. Wenn wir gerade dabei sind, können wir dir einen Musikwunsch erfüllen?
Oh, absolut. Egal, was jetzt für eine Musikrichtung, oder? Also ich will Creep von Radiohead, fällt mir wahnsinnig gut.
Okay, kriegst du. Und jetzt nochmal zurück zum Film Friseur. Klar, das Ganze spielt in Friseursalon um einen Friseur und seine Freunde. Gehst du selber oft zum Friseur oder ist das für dich ein eher unangenehmer Besuch?
Nee, ich habe einen sehr, sehr, sehr sexy Friseur. Ich gehe am Kurfürstendamm, der Friseur heißt Schan, das ist so, ja, man muss jetzt ein bisschen sagen, muss man vorsichtig sein, weil dann klingt es ja, oh, der geht zum Star-Friseur. Aber das ist so ein Star-Friseur in Berlin, in dessen Laden wir auch gedreht haben. Ja. Und Schan ist ein Perser, aber der hat eben einen Angestellten Domenico und der Domenico ist super. Und also ich gehe nur zu Domenico, weil es auch mit meinen Wirbeln umzugehen.
Ja. Okay, der Geheimtipp. Hat sich denn jetzt, seit du den Film gedreht hast, was geändert? Siehst du den Beruf jetzt mit anderen Augen?
Na, ich weiß mehr darüber, sagen wir mal so. Ne? Also das ist aber ja immer, egal wo man einsteigt. Ich glaube, selbst wenn man irgendwie beim Pizzabäcker irgendwie einsteigt, dann wird man merken, irgendwie, wenn jemand das mit Leidenschaft macht, dass es da ganz viel darüber zu erzählen gibt. Das ist ja eigentlich eh das Schönste. Menschen, die ihren Beruf mit Leidenschaft erfüllen. Und da ist auch ganz egal, was sie machen. Ich weiß nicht, wie es dir und euch geht, aber ich finde, wenn man zum Beispiel beim Abendessen in einem Restaurant ist und man hat einen Kellner, eine Kellnerin, die das mit Leidenschaft macht, ja, die einen begrüßt, die nachfragt, die aufmerksam ist, irgendwie, also man mag diese Menschen sofort, weil Leidenschaft für das, was man ausführt, hat eine Schönheit. Und dann hat es auch nichts mit Bediensteter zu sein oder mit so einem Gefühl, ich muss denen das Essen nachschleppen, sondern ja, das kriegt eine Schönheit und irgendwie steigen diese Menschen immer in meiner Wahrnehmung. Und das war jetzt im Beispiel von Friseur natürlich auch so. Ich habe mir früher wenig Gedanken drüber gemacht, Mensch, ich habe mir die Haare geschnitten. Aber ich merke jetzt schon auch sozusagen, dass das oftmals natürlich auch Menschen sind, die extrem kreativ sind, die vielleicht jetzt auch erstmal nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie so gleich Filmregie zu machen oder sowas, ja, aber die da in dem Bereich einfach sich kreativ austoben können und die auch Spaß haben, am Menschen zu arbeiten und sind ja oft auch Psychologen, ne, also die müssen sich viel anhören.
Ja.
Und da muss ich dann auch sagen, das ist auch eine Qualität von einem Friseur, dass er merkt, dass er einen im falschen Moment nicht zulabert oder es gibt ja nichts Schrecklicheres als so Friseure, die einem Quatsch reden, was einem nicht interessiert. Man muss dann da so sitzen, ist so ein bisschen gefangen unter dem Umhang irgendwie eine Art Zwangsjacke und muss dann so,
Oder hat eine scharfe Waffe in der Hand, ne?
Hat eine scharfe Waffe in der Hand und man ist eben sozusagen ausgeliefert. Ja, also da ist natürlich besser, wenn es jemand ist, der auch mal die Klappe hält oder eben interessante Themen anspricht oder einem einfach nur zuhört, ne?
Ja, also Friseure und Barkeeper sind, glaube ich, so die so ein kleines bisschen psychologische Bildung haben müssen bei ihrem Beruf.
Ja. Ach so, ich will auch noch ganz interessant vielleicht, weil viele ja Fans auch von den Geschwister Pfisten sind. Andrea Schneider, Fräulein Schneider, ist auch bei Kamin dabei. Die spielt die Russin am Anfang und am Ende, die sich die Haare schön machen.
Ja, Fräulein Schneider ist immer...
Salon natürlich keine Chance hat.
Ja, Fräulein Schneider ist immer wieder ein Erlebnis. Ja. Genau. Super, da kann man sich ja auch schon mal richtig drauf freuen. Jetzt hast du schon eine ganze Menge Leute aufgezählt aus dem Cast. Das ist ja eine richtige Starversammlung. Gibt es jemanden, mit dem du noch nicht gedreht hast, mit dem du gerne mal drehen würdest?
Aus Deutschland meinst du?
Egal, Wunschträume sind immer international.
Also ich sag mal, mal so, die aus Deutschland, die Träume erfülle ich mir natürlich. Das ist leichter als die anderen. Ja, es gibt also natürlich internationale Schauspieler, mit denen ich wahnsinnig gerne drehen würde. Und da, also das ist jetzt alles so banal, wenn ich das sage. Natürlich würde ich wahnsinnig gerne mit Leonardo DiCaprio drehen. Mhm. Dann möchte ich wahnsinnig gerne mit Johnny Depp drehen. Und ich würde unglaublich gerne mit Meryl Streep drehen. Es gibt natürlich da ganz große Helden, Kate Winslet. Ja? Also ich glaube ja, dass Meryl Streep und Kate Winslet eigentlich die begabtesten Schauspielerinnen der Welt sind.
Mhm. Also unglaublich vielseitig halt auch. Ne?
Vielseitig sind. Mhm. Und ich habe das große Vergnügen gehabt mit Kevin Kline, den ja viele aus In and Out oder Ein Fisch namens Wanda kennen, bei meinem Film Trade arbeiten zu dürfen. Und das ist natürlich schon, die haben ihre internationale Recognition und ihre Oscars nicht ohne Grund in dem Fall. Das würde ich sagen, das sind wirklich hochbegabte Menschen.
Ja, du hast ja schon in den Staaten gedreht. Wie sprechen denn die Amerikaner deinen Namen aus?
Cruise Painter.
Oh mein Gott, das klingt aber schlimm. Okay. Und mal andersrum, du stehst ja normalerweise als Regisseur hinter der Kamera. Ja. Bist du schon mal vor der Kamera gestanden?
Auch bei Coming In, aber ich habe mich selbst rausgeschnitten. Ich hatte eine Bar-Szene in der Schule, war ich mal ein schwuler Barkeeper.
Mhm.
Und die Szene ist auch super geworden, die kann man auf der DVD dann im Bonusmaterial ja sehen.
Mhm.
Allerdings hat sie nicht mehr gebraucht. Also das war so ein bisschen, hat was erzählt, was vorher im Film schon erzählt wurde und dementsprechend muss ich dann raus.
Ja, okay. Ja, das ist auch immer schwierig, sich dann zu trennen von so einer Szene, die eigentlich schön ist, aber sie passt dann nicht mehr.
Genau. Aber ich meine, es ist natürlich einfacher, sich selbst rauszuschneiden als andere Schauspieler. Da tut es einem dann immer doppelt weh bei sich selbst, dass man ja eh so, dass man sagt, ach, man kann es eigentlich gar nicht sich anzuschauen. Ne?
Außerdem ist deine Hauptarbeit ja wirklich die Regie. Muss
genau.
Nicht auch noch vor der...
Es gibt, bleibt bei deinen Leisten.
Genau. So. Ja, also Clint Eastwood zum Beispiel, der ja ganz viel auf beiden Seiten macht. Da frage ich mich immer, wenn das jetzt ein Film ist, wo er beides gleichzeitig macht, geht das überhaupt?
Ja, also, doch, das geht schon. Also ich glaube, da brauchst du halt einfach jemanden, der hinter der Videokombo ist auch und der sozusagen einen Blick drauf wirft. Und es wird bei ihm auch so sein. Der hat bestimmt einen Regieassistenten oder so, von dem wir nie erfahren werden, der sein zweites Auge ist.
Ja, dieses Geheimnis werden wir nicht lüften. Aber ein anderes vielleicht. Sprichst du noch bayerisch oder bist du schon zu lange in Berlin?
Nein, ich kusche anders.
Ach so, ist recht, gell.
Ja,
komm mal jetzt mal zur Zukunft. An was arbeitest du denn zurzeit? Hast du schon mal angedeutet, neues Projekt läuft schon?
Genau, also ich arbeite nach wie vor, also momentan drehe ich, aber da gehe ich gleich drauf an, ich arbeite in der Zukunft natürlich immer noch an meinem Fassbinder-Projekt. Das ist eigentlich mein absolutes Traumprojekt. Ein Film über Rainer Werner Fassbinder zu
machen.
Das
wird dann ein Fass ohne Boden?
Ja, ein Fass ohne Boden, aber auch ein interessantes Fass ohne Boden. Und das Problem ist nur, dass die Sender so ein bisschen das Gefühl haben, sie hätten die intellektuelle Vorherrschaft über dieses Thema. Und dann so jemanden wie mich, der auch kommerzielle Filme gemacht hat, haben sie Angst, dann sozusagen ihn zu unterstützen bei so einem Thema.
Mhm.
Aber ja, Fassbinder, das ist ja, steht ja auf einem Sockel oder eben nicht in Deutschland.
Ja, heißes Eisen, ne?
Und ich habe das Gefühl, nicht nur deswegen, weil Harry Bär, Fassbinders Regieassistent und alter Ego und langjähriger bester Freund, auch einer meiner besten Freunde ist und ich einen direkten Zugang zu dieser Thematik und zu der Zeit und zu den ganz persönlichen, nicht öffentlich bekannten Geschichten habe und mir einfach sozusagen diese Figur auch irgendwo nahe ist, obwohl sie natürlich ganz anders ist als ich. Und wenn man mich jetzt vielleicht eher so wahrscheinlich als einen sanfteren Typen bezeichnen würde, das kann man jetzt über Fassbinder nun gar nicht sagen. Aber also was mich fasziniert an ihm ist so dieser Wille, jemanden zu finden auf dieser Welt, der ihm die Stirn bieten kann. Und dann aber letzten Endes sich immer Opfer auszusuchen um sich herum, ob das Armin Meyer war, den er natürlich sehr schnell in der Tasche hatte, ein Metzgergeselle aus Niederbayern, der natürlich nicht mit ihm aufnehmen konnte, der sich auch das Leben genommen hat auf ganz tragische Art und Weise an Fassbinders Geburtstag, um einen Punkt zu machen, nachdem sich Fassbinder von ihm per Brief getrennt hat. Es gibt unglaublich viele Geschichten in dem Bereich, die aus dem Persönlichen ein ganz anderes Licht auf sein Schaffen nochmal fallen lassen würden. Und das interessiert mich. Und an dem Film arbeite ich. Dann habe ich auf der anderen Seite ein Projekt, an das ich gerade drehe. Das heißt Landliebe als Arbeitstitel. Da geht es um ein ökologisch nachhaltiges Mittelpärchen aus Berlin, die sich den Wunsch der Entschleunigung erfüllen wollen und denken, sie müssten aufs Land ziehen und sozusagen diese ganzen Kitsch-Vorstellungen vom Land haben. Und sie landen nur dummerweise im verrücktesten Dorf Deutschlands, in Kloppendorf. Ein Ort, den es nicht gibt in Wirklichkeit. Und dort sind so Figuren wie Uwe Ochsenknecht als Dorfhäuptling und viele andere Bekannte halten da das ein oder andere Hindernis für unsere Charaktere. Sodass sie letzten Endes ihren Standpunkt oder ihren ihren Anspruch, dass sie wissen, wie die Welt und das Land und überhaupt Leben zu funktionieren hat, nochmal ganz neu überdenken müssen. Also es geht also wieder um ein Außenseiterthema. Eigentlich und zu dem zu kommen, was man sein will oder was in einem steckt oder was man eigentlich wirklich will, das ist ein Thema, das bleibt mir natürlich wahrscheinlich für alle Zeit irgendwie anhaften und das interessiert mich immer. Und in dem Fall eine richtige Komödie, die kommt nächstes Jahr dann im Kino, auch bei Warner, ungefähr zur selben Zeit. Die Hauptrollen spielen Tom Beck, der ja auch ein echtes Schnucki ist, den der ein oder andere vielleicht kennt aus Alarm für Cobra 11, und Jessica Schwarz.
Ah, okay. Ja, da kann man sich ja schon mal drauf freuen. Ein bisschen Vorfreude schadet ja nie, aber für den Moment haben wir jetzt ja schon mal Coming In. Viel Erfolg wünsche ich dir für deine zukünftigen Projekte, lieber Marco. Und herzlichen Dank und noch einen tollen Tag für dich.
Danke, Dieter, dir auch. Ne?
Danke dir. Ciao.
Ciao, tschüss, ciao.
Ich sprach mit Marco Kreuzpaintner, dem Regisseur von Coming In, einem neuen Film über ein Coming-out der ganz besonderen Art. Mit Kostja Ullmann, Hanno Kofler, Eileen Tetzel, Katja Riemann, Andrea Schneider und. Und jetzt im Kino.
Wir sind der Cast von Frühlingserwachen.
Musical und Theaterfilm.
Und hier hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
Ja, liebe Leute, da geht noch was, denn das war eben aus dem Soundtrack von Coming In, Anything Goes von Chris Schumert, geschrieben übrigens von Peter Plate und Co. Das nochmal nur als kleinen Tipp für unsere lieben Kollegen von Radio Rainbow Stars.
Jetzt haben wir so viel von Coming In gehört. Hast du ihn schon gesehen, Dieter?
Ja, klar.
Und, wie hat er dir gefallen?
Mir hat er super gefallen. Also ich saß die Hälfte der Zeit mit einem fetten, breiten Grinsen im Kino. Klar, das ist natürlich alles ein bisschen überspitzt, wandelnde Klischees, haben sich auch manche Kritiker darüber aufgeregt. Aber das ist halt eben der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, eine Überzeichnung. Also mir hat das auch jetzt vom Bildlichen her super gut gefallen. Es war ein Werbevideo für Berlin. Wie dann der Flieger da so über die Spree oder was es ist da, ne? Drüber saust und so. Also ich fand es einfach schön. Und das, ja, gab auch ganz tolle Nahaufnahmen, so Close-Ups, die also richtig unter die Haut gehen. So die Gesichter in Leinwand riesengroß. Ich denke, dafür lohnt sich es wirklich allein schon im Kino zu sein und nicht nur auf die DVD zu warten. Mir hat so, wie gesagt, sehr gut gefallen. Auch was Marco vorhin erzählt hat, dass er eben die Erotik auf eine etwas andere Ebene gezogen hat, nämlich, dass die beiden nicht wirklich miteinander geschlafen haben, also Tom und die, wie hieß sie? Eileen Tetzel, hat sie unter Rollen, nahm ich mir ein, die Barbara, nee. Bildungslücke.
Du hast wieder nur auf die Männer geachtet, ganz
ja,
klar.
Nein, das stimmt so gar nicht. Ja. Also ich war total begeistert von Aileen Tetzel, deswegen habe ich den Namen jetzt auch gemerkt. Und die Heidi war es, genau. Und sie hat die Heidi gespielt, hat, also die weibliche Hauptrolle. Diese Verwandlung von diesem wirklich schrillen Vogel, von diesem schrillen Küken in einen eleganten, femininen Schwan, das war toll.
Ja, finde ich es auch ganz witzig. Ich meine, es ist ja mal das Klischee, dass Schwule irgendwann mal entscheiden, schwul zu werden und so. Und das ist ja eigentlich absolut Kokolores. Und genau das wird hier, finde ich, auch ein bisschen karikiert, weil es eben, ja, dann im Endeffekt andersrum ist. Ja, und dann wird einem das ein bisschen vor Augen geführt, wie Blödsinn eigentlich.
Genau,
das
also Ganze. Man kennt diese Klischees eigentlich standardmäßig und die sind jetzt halt eben konterkariert.
Es ist eine Komödie, das muss man sich einfach bewusst sein. Und manche mögen Komödie, manche nicht. Und da gab es einen Kritik, zum Beispiel der Queer, die haben das total verrissen. Gut, jeder hat das Recht, etwas gut oder schlecht zu finden, aber die haben zum Beispiel auch gesagt, der Film wäre homophob. Und ich finde das absoluter Quatsch. Erstmal, ich meine, Marco Kreuzpaintner ist selber schwul. Der wird nicht auf die Idee kommen, einen homophoben Film zu machen. Und ich finde, man sollte einfach auch als Schwuler ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legen. Und ich meine, die besten schwulen Witze kommen von Schwulen selber. Aber irgendwie jetzt in den Medien wird mal ein bisschen ein Schwuler klischeehaft dargestellt, dann ist das Geschrei schon groß, obwohl wir selber mit diesem Klischee ja auch ab und zu mal spielen. Von
Richtig.
Daher, also finde ich diesen Vorwurf der Homophobie.
Ja, das ist lächerlich. Das ist, genau das war ja eigentlich auch in der Redaktion der Zeitschrift andersrum. So, ja, die zwei Männer, die die Zeitschrift andersrum machen, die eigentlich ein volles Klischee-Paar darstellten, die haben sich ja ganz furchtbar darüber aufgeregt, dass jetzt eben, ja, den würden sie gern als Star haben, nicht mehr ins ihr Klischee in ihren Lebensentwurf reinpasst und da eben ausbricht. Und deswegen drehen die ja völlig am Rad. Ne?
Ja, ich meine, wenn man einen Film über Hetero-Klischees, ich sag nur zum Beispiel im Hangover oder so, ich meine, da werden heterosexuellen Klischees ja bedient, bis zum letzten, da regt sich auch kein Mensch auf. Da muss man einfach ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag legen.
Da muss man einfach ein bisschen mehr Weitblick haben, das ist richtig. Also mir hat auch Kostja Ullmann eben super, super gut gefallen. Also ich kenne den ja auch schon seit Sommersturm, habe ich den immer so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Aber diese Rolle, die hat er wirklich grandios gespielt. Und zwischen den beiden hat es echt geknistert. Also das war... Ja, selbst für mich als bekennenden Homosexuellen nicht zu übersehen und ich habe das auch sehr toll gefunden.
Sehr schön und ich glaube ganz viel zu der Stimmung von diesem Film hat natürlich auch die Musik beigetragen, oder?
Genau, ganz, ganz wichtig. Die Musik war richtig toll angepasst und war an den richtigen Stellen, ja, das war eine runde Sache, ja. Leider ist jetzt auf der Soundtrack-CD, übrigens herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner, noch so, die dürfen sich dann drauf freuen, den nächsten Tag schicken wir es zu. Auf der Soundtrack-CD sind jetzt nicht leider alle Lieder, die in dem Film gespielt werden, drauf. Also was in der Disco läuft oder sowas ist halt nicht mit
offen. Ja, da stößt du bei mir auf taube Ohren, weil ich finde, auf dem Soundtrack ist halt die Musik drauf, die für den Film geschrieben wurden. Hartmut wird es mir vielleicht bestätigen. Ich meine, das ist ja diese Krux. Genau. Früher war Soundtrack wirklich die Musik, die für den Film geschrieben wurde. Und inzwischen ist das halt dazu verkommen, dass man da einen Disco-Mix drauf macht.
Ja, so ein Hit, Sammlung.
Mit allen möglichen Hits. Ja. Also von daher, ich kann gut damit leben. Ich meine, für die anderen Lieder, die da vorkommen, die in der Disco liefen, das hat meistens eher schon jeder in seiner Plattensammlung.
Das schon, aber im Zusammenhang mit den anderen Liedern kann man eben, wenn man diese mit drauf hat auf der CD, natürlich den ganzen Film nochmal vom geistigen Auge Revue passieren lassen. Ich sag jetzt zum Beispiel nur Priscilla, Königin der Wüste. Was ist für diesen Film an Originalmusik geschrieben worden? Was ist auf der CD, auf der Soundtrack?
Es gibt zwei CDs.
Es gibt zwei CDs. Ja, und das. Ich habe die gute.
Okay, wir machen weiter. Okay, wir sind mit dem Thema abgekommen.
Wir hatten jetzt gerade hier so schön von der Musik. Ganz prominent bei der Musik ist ja eben Chris Schumann. Und den hast du dir geschnappt, Alex.
Den habe ich mir geschnappt, zumindest telefonisch. Den kennt man nämlich vielleicht auch schon von anderen Dingen. Also er war auf jeden Fall beteiligt an dem Soundtrack zu Coming In. Aber bevor ich dafür zu viel davon erzähle, lassen wir ihn doch einfach selber erzählen. Das hat er nämlich bei mir am Telefon getan. Du bist ja durch The Voice of Germany im letzten Jahr einem breiten Publikum bekannt geworden, aber du hast da bestimmt schon vorher Musik gemacht.
Ja, ich hatte davor schon eine Band natürlich, aus der Schule Freunde, aber auch von anderen Schulen, einfach Freunde aus meinem Freundeskreis, mit denen ich halt zusammen Musik gemacht habe und ja auch schon einige Auftritte hatte.
Und wie kamst du dann auf die Idee, dich jetzt für The Voice of Germany zu bewerben?
Also es ist ja so, ich bin ja Berliner und bin hier auf der Straße langgelaufen und dann waren so Flyer, die halt irgendwie gesagt haben, ja, The Voice of Germany und so. Ich wusste gar nicht, was das ist. Es wurde halt dann da so gesagt, dass man da hinkommen kann und die haben da Karten verteilt und weil das war ja noch ein Pilotprojekt oder standen ja so am Anfang alles noch, so 2011. Und dann bin ich mit Freunden da hingefahren und wir haben uns das mal angeguckt bei den Blind Auditions und saßen in einem Zuschauerbereich. Und es hat mir auf Anhieb sehr, sehr gut gefallen, die Talente da zu sehen, wie sie halt versuchen, dass die Jury sich umdreht. Und in der Pause hat dann ein Moderator dann gefragt, wer denn aus dem Publikum singen könnte. Und ich war mit 9 Jungs da und die haben alle auf mich gezeigt und geschrien, hier, hier. Und das hat natürlich der Moderator gehört und hat dann gesagt, ja, dann kommen Sie mal runter, junger Mann. Und dann sehe ich mich halt nur noch, wie ich da runterlaufe. Und dann vorgehe zur Bühne und dann halt gesungen habe. Ich habe von Queen Somebody to Love gesungen und plötzlich kommt die Jury und ist auch wieder da, weil die war eigentlich ja, es war Pause und die waren eigentlich weg, aber sind dann dazu gestoßen. Und dann sagt halt ein Xavier Naidoo oder auch Nena und Bossos, die alle, halt die ganze Jury sagt, ja, warum bist du eigentlich nicht auf der Bühne? Richtig, also warum bist du nicht dabei? Und ich habe gesagt, sorry, ich habe davon erst zu spät erfahren. Das war so der Startschuss für mich, zu sagen, ich möchte einmal bei sowas mitmachen.
Aber als du da runtergelaufen bist, nachdem deine Freunde alle auf dich gezeigt haben, hast du da gedacht, das ist jetzt meine Chance oder hast du einfach gedacht, Mist, wie komme ich aus der Nummer wieder raus?
Als ich da runtergelaufen bin, es war so eine Mischung. Ich wusste nicht, was jetzt mich erwartet. Klar, ich hatte davor schon Musik gemacht und einige hatten gesagt, mach das weiter. Und ich wusste schon, dass meine Stimme nicht ganz so schlecht ist. Aber trotzdem hatte ich natürlich Angst, dass das alles voll in die Hose geht und dass das alles nicht gut läuft. Und dann stand ich da und habe dann gesungen, habe mich dann voll auf den Gesang konzentriert. Und danach natürlich das Feedback zu bekommen, es hat mir halt Antrieb gegeben. Von daher bin ich froh gewesen, dass ich es gemacht habe.
Ja, und als du dann in der eigentlichen Sendung war, da konntest du ja doch mit einem halbwegs guten Gefühl da reingehen, weil du hast ja die Feuerprobe schon bestanden.
Ja, insofern auf jeden Fall. Natürlich ist es nochmal was anderes, wenn man tatsächlich dann in der Situation ist und man ist dann auf der Bühne und es geht tatsächlich jetzt darum, dass sich jemand umdreht. Das ist natürlich, und das kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber ich kannte das Umfeld schon, ja, und ich wusste, wie es aussieht. Das hat mir natürlich enorm geholfen. Ich glaube, sonst wäre es noch schlimmer gewesen von der Aufregung her.
Malt man sich das vorher dann schon aus, wie man reagieren wird, wenn sich wirklich keiner umdrehen sollte? Also das ist ja auch, muss ja auch eine Situation sein, die man auch verarbeiten muss. Denkt man da vorher schon drüber nach?
Ja, ich bin sowieso ein Mensch, der immer irgendwie guckt und alle Eventualitäten, alle möglichen Szenarien durchgeht und guckt, okay, was kann jetzt alles passieren, und sich natürlich auch auf die negativen Szenarien einstellen möchte. Aber von daher habe ich mir schon gesagt, okay, es kann jetzt hier passieren oder es wird wahrscheinlich so sein, das dreht sich keiner um. Ja gut, das ist schade, aber hoffen wir mal, dass sich jemand umdreht und dass ich da einfach auch weitere Erfahrungen sammeln kann und dass ich einfach professionelles Feedback bekomme, warum ich auch eigentlich da hingegangen bin. Ich wollte einmal bei so einer Show mitmachen, zum einen zu sehen, ob Leute da draußen sind, die das hören, was ich mache, und zum anderen aber auch professionelles Feedback zu bekommen und mich weiterzuentwickeln.
Du hast es dann bis ins Finale geschafft und den zweiten Platz. War der zweite Platz für dich in dem Moment dann, dass du dich gefreut hast, dass du es so weit geschafft hast, oder war dann am Schluss doch eher die Enttäuschung, warum doch nicht bis zum Schluss den ersten Platz? Also wie war da so das Gefühl am Schluss?
Das Gefühl am Schluss war sehr, sehr gut. Ich hatte auch Angst davor. Ich habe gedacht, okay, als es dann tatsächlich zum Finale kam und es dann halt darum ging, okay, wer wird jetzt die ersten vier sozusagen, die Plätze, die vergeben wurden, habe ich auch gedacht, oh Gott, was ist, also wenn ich jetzt nicht gewinne, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, aber wie fühlt sich das an? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich kaum eine Sekunde schlecht gefühlt. Und dann im Finale gestanden zu haben und da zu stehen und nochmal singen zu dürfen und auch mit James Blunt, unfassbare Erfahrung. Ich war einfach enorm dankbar für alles und dass ich dann Zweiter geworden bin. Es ist schon alleine zweiter Platz. Hätte ich niemals erwartet, dass ich so weit komme. Und ich war einfach nur sehr, sehr glücklich, wie dass ich alles, was ich erleben durfte und mit den anderen. Und von daher war ich da eher glücklich und habe mir gesagt, Mensch, du bist Zweiter geworden, als dass ich mir gesagt habe, ach schade, jetzt bist du nicht Erster geworden. Nee, ich war einfach nur erleichtert und sehr, sehr glücklich. Und Zweiter ist ja auch sehr, sehr schön. Man darf auch eins nicht vergessen, der Erstplatzierte, also Andreas Kümmer, hat es natürlich auch unfassbar verdient.
Im Nachhinein würdest du die Teilnahme dann eher als Bürde ansehen oder wirklich als einen Schritt, der dich weitergebracht hat? Weil viele werden ja dann in eine Schublade gesteckt oder das ist halt der Ex, The Voice of Germany. Ist das eher eine Bürde oder bist du doch froh, dass du das gemacht hast?
Ja, ich denke, es wird immer, man wird natürlich immer damit verbunden, mit The Voice of Germany, aber ich sehe das nie als Bürde an. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil es ist ein Teil meines Lebens. Ich bin da froh drüber, dass ich das alles miterleben durfte. Von daher ist es für mich eher ein Segen als ein Fluch gewesen, weil ich natürlich viel mitnehmen konnte und viele Kontakte knüpfen konnte und sonst nicht dastehen würde, wo ich jetzt stehe.
Wie ging es denn danach weiter? Ich meine, wir wollen eben nicht nur über The Voice of Germany sprechen.
Ja, genau, nein. Ich hatte wirklich unfassbares Glück. Also ich hatte halt die Gelegenheit, Peter Plate kennenzulernen. Und er hatte mich dann eingeladen nach Berlin und er hat gefragt, ob ich Filmmusik machen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, sehr, sehr gerne. Ich wusste aber nicht, was da auf mich zukommt. Und ich war zu der Zeit im Praktikum nach der ganzen The Voice-Zeit und für mein Studium in Stuttgart. Und dann war es so, dass ich dann halt immer nach Berlin gekommen bin und dann halt Demoaufnahmen gemacht habe für diese Filmmusik, und es hat mir super viel Spaß gemacht und wir haben uns gut verstanden, haben super zusammen gearbeitet, und dann kam er irgendwann auf mich zu und Peter Plate hat mich dann gefragt, ja, kannst du dir denn vorstellen, weiter mit uns zu arbeiten? Und ich gesagt, natürlich, es wäre eine super große Ehre für mich, und so ist es dann entstanden und jetzt arbeiten wir an meinem Album und der Film ist ja rausgekommen, Coming In, das ist natürlich alles wirklich hat sich alles schön entwickelt und hätte ich natürlich vor einem Jahr nie für möglich gehalten.
Ja, jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Das heißt, du sprichst schon, weil das natürlich für dich die Zukunft ist, von weiteren Projekten mit Peter Plate. Ich möchte jetzt nochmal bei Coming In bleiben. Also der Soundtrack zu Coming In, da gibt es ja genau eine weibliche und eine männliche Stimme. Also neben dir ist das Maxine Cassis. Wie fühlt es sich denn an, jetzt die männliche Stimme in einem Soundtrack zu sein, also die einzige männliche Stimme in einem Soundtrack und den Film nochmal mit seiner Stimme die eigene Note nochmal so aufzudrücken?
Es ist ganz mystisch. Also natürlich ist es eine unfassbare Ehre und es ist insofern ein Lebenstraum, den ich nie geträumt hätte, weil es einfach Filmmusik hatte ich nie auf dem Schirm, dass ich mal sowas machen könnte, würde, dürfte. Und jetzt dem Film mal seine Stimme zu geben, ist wirklich ganz, ganz spannend. Und als ich jetzt den Film gesehen habe, ist natürlich längst nicht so emotional, wenn man seine eigene Stimme dann hört und man denkt, oh hey, das bist jetzt der Du.
Da achtet man vermutlich auf ganz andere Sachen, oder?
Ja, genau. Das auch, auf jeden Fall. Natürlich, man achtet auf die Stimme, auf die Nuancen, die man halt irgendwie selbst dann eingebaut hat. Aber trotzdem ist es natürlich ein irres Gefühl, da zu sitzen im Kinosaal und seine Stimme zu hören. Und das ist eine sehr, sehr große Ehre für mich. Und auch eine Sache, die ich sicherlich in 20, 30 Jahren meinen Kindern erzählen kann.
Hattest du den Film eigentlich schon was davon gesehen oder gelesen? Also wusstest du, worum es da geht, bevor du die Musikaufnahmen gemacht hast?
Also überhaupt nicht. Also ich wusste, dass die Musik für den Film ist. Das wusste ich. Aber ich wusste nicht, worum es da geht. Ich wusste nicht so viel Inhalt. Ich wusste auch nicht die Story. Ich wusste nicht, in welche Szenen. Und das kam alles ja dann später. Aber es war extrem spannend. Und es war eine sehr intensive Zeit auch, weil wir natürlich auch nicht so viel Zeit hatten. Also es ist wie so ein Rausch. Es ging alles sehr, sehr schnell.
Und wie hast du das denn empfunden, wenn du dann plötzlich die Lieder in dem Kontext von dem Film gesehen hast? Hast du gedacht, ja, das passt oder passt nicht? Oder war das eine Überraschung oder hast du dich mehr auf deine Stimme konzentriert?
Ich fand die Musik sehr passend auf die Szenen. Ich meine, wie gesagt, es ist eine super Ehre, dass du natürlich auch die Songs, also als Beispiel jetzt Something Beautiful oder Anything Goes, zwei Songs, zwei sehr, sehr schöne Balladen, die natürlich so passend auf die Szenen und wirklich auch die Main Scenes sozusagen ja auch sind, also die wirklichen Stellen, wo es sich dann im Film auflöst oder wo die Spannung dann gerade so hoch ist, das sind wirklich die wichtigsten Teile des Films dann so darstellen. Und natürlich, das war eine sehr, sehr emotionale auch Sache für mich, das dann so zu sehen und zu sehen, dass die Musik dann dafür benutzt wurde und die Songs so eingesetzt wurden, dass es wirklich die wichtigsten Stellen sozusagen füllt vom Film und eine super Erfahrung.
Also wenn ich richtig gezählt habe, hast du 5 Titel, wo du es selber singst auf dem Soundtrack. Gibt es da irgendeinen Favoriten?
Ja, das ist sehr schwierig, weil die Balladen, ich bin sehr, sehr großer Freund von Balladen und ich liebe diese, weil ich da einfach mit den Emotionen und die Gefühle und die Kraft, ist einfach wirklich schön, wenn man es in Balladen immer verpacken kann. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte neulich das Record Release Konzert hier in Berlin, haben wir gegeben, da haben wir auch Dancing with Sharks, die Uptempo-Nummer, die auch auf dem Soundtrack zu finden ist, haben wir auch 2-mal gespielt. Das war wirklich ein unfassbarer Moment, weil die Stimmung da einfach dadurch sehr, sehr gut war und Dancing with Sharks dadurch auch ein Song ist, den ich sehr, sehr ins Herz geschlossen habe. Also meine 3 Lieblingssongs in dem Sinne sind wirklich Dancing with Sharks, Anything Goes, Something Beautiful.
Da haben wir ja ganz gut gewählt, weil wir hatten schon mal einen Song aus dem Soundtrack gespielt in einer Sendung und da haben wir genau Dancing with Sharks ausgesucht. Also
ja, super. Ja, ist ein schönes Feeling einfach, was der Song transportiert. Und macht Spaß, ihn einfach auch zu spielen und zu performen.
Ja, Spaß ist auch wieder ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich Aufnahmen von dir auf Joyce gesehen. Und da ist mir aufgefallen, dass du, wenn du die dann live vorträgst, den Titeln irgendwie nochmal eine ganz besondere persönliche Note gibst. Also man hat so den Eindruck, dass du dich auf der Bühne irgendwie noch besonders wohlfühlst und da ja noch etwas Zusätze von dir reingibst.
Ich fühle mich live sehr wohl. Ich finde, live kann man halt natürlich noch mal viel mehr Emotionen überbringen, finde ich jetzt noch mal viel persönlicher. Und die Dancing with Sharks habe ich live so in dem Sinne akustisch nur ich und Gitarre noch nie performt gehabt. Und ich hatte mir einfach selbst ein bisschen was zurechtgesetzt und hatte das selbst ein bisschen so inszeniert. Freut mich, wenn es gefallen hat.
Du hast es angesprochen, dass die Zusammenarbeit mit Peter Plate an dem Soundtrack von Coming In ja so erfolgreich war, dass du ja gleich angeboten wurde, weiterzumachen. Magst du da noch was drüber erzählen, was es von dir in der Zukunft zu erwarten ist?
Ja, also wir planen auf jeden Fall ein Album natürlich, mein erstes eigenes Album, was nächstes Jahr veröffentlicht wird. Wir sind jetzt natürlich fleißig am Song schreiben, sind viel im Studio, nehmen auf, schreiben Songs. Ich bin auch jetzt hier gerade selbst im Studio und sitze in der Küche und rede kurz aus meinem Leben und dann geht's wieder ab ins Studio und wir nehmen weiter auf. Also da sind wir jetzt mittendrin. Im Rahmen des Albums ist natürlich dann noch eine Tour geplant, die dann anschließend kommt. Und das sind so erstmal die Planungen für das nächste Jahr. Mal gucken, was da noch so kommt natürlich. Aber es sind erstmal die Fixpunkte, die wirklich wichtig sind, die man anpeilt und dann mal sehen, was drumherum dann noch alles so passiert.
Dann werden wir das mal verfolgen. Dann hören wir uns vielleicht mal dann, wenn es soweit ist, wieder. Stellen wir bestimmt gerne vor.
Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Ich grüße natürlich Baden-Württemberg ganz herzlich. Ja, weil also ich weiß, Baden und Württemberg ist manchmal ein bisschen schwierig. Meine Mutter kommt aus Württemberg, von der Schwäbischen Alb, von daher fühle ich mich immer sehr heimisch und auf jeden Fall fühle ich mich sehr wohl da.
Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der Schwulen Welle.
Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst die Themen im Überblick. Abgerissen. Homophobe Firmengruppe in Russland reißt Denkmal des Apple-Gründers ab. Abgebrannt. Anschlag auf Kiewer Lichtspieltheater war wohl homophobe Aktion. Angedacht. Auch 2015 soll es einen CSD in Freiburg geben. Und Abenteuer. Freiburger Drag Queen zieht ins Schwarzwaldcamp ein. St. Petersburg. Nachdem sich Apple-Chef Tim Cook kürzlich öffentlich geoutet hatte, regierte man nun in St. Petersburg auf diese Offenbarung. Am vergangenen Freitag riss die russische Firmengruppe ZEFS aus Protest ein Denkmal des 2011 verstorbenen Apple-Gründers Steve Jobs ab. Als Grund wurde ausdrücklich das Coming-out seines Nachfolgers genannt. Dies sei, Zitat, ein öffentlicher Aufruf zur Sodomie, wurde in einer Mitteilung veröffentlicht. Das Denkmal verletze das Gesetz, nachdem Minderjährige vor homosexueller Propaganda geschützt werden müssten. Weiter sagte der ZEFS-Chef Maxim Dolgopolov, die Sünde sollte nicht zur Norm werden. Nebenbei, der verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs war nicht schwul. Kiew. Bereits in der vergangenen Woche berichteten wir über den Brandanschlag auf ein Lichtspieltheater in Kiew während einer Vorstellung der Sunny Bunny-Sektion. Die Reihe Sunny Bunny ist eine Sektion des Filmfestivals Molodist, ein renommiertes Festival, das bereits zum 44. Mal stattfindet. Die Sektion Sunny Bunny ist darin ein Wettbewerb für LGBT-Filme. War zunächst unklar, ob es sich bei dem Anschlag tatsächlich um eine homophobe Aktion handelte, so scheint sich dieses Motiv nun doch zu verdichten. Am Freitag, also zwei Tage nach dem Brandanschlag, stürmten über ein Dutzend vermummte Männer der rechten Front des Kinopanorama, das Kinopanorama in Kiew, und störten mit dieser Aktion erneut eine Sunny Bunny-Vorführung. Freiburg. Die Planungen für einen erneuten Christopher Street Day im kommenden Jahr laufen bereits. Nach dem erfolgreichen CSD 2014 suchen die Organisatoren noch Helferinnen und Helfer für die Aktionstage. Das nächste Treffen findet am Dienstag, den 11. November um 20 Uhr bei der AStA der Uni Freiburg in der Belfortstraße 24 statt. Weitere Infos www.rosahilfefreiburg.de. Freiburg. Die Freiburger Drag Queen Betty Barbecue wird derzeit sicher den Wetterbericht ganz besonders studieren, denn am 15. November zieht sie mit 9 weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern ins Schwarzwaldcamp ein. Das Schwarzwaldcamp orientiert sich an der RTL-Sendung Ich bin ein Star, holt mich hier raus, auch genannt das Dschungelcamp. Allerdings soll es keine Ekelprüfung geben. Das Schwarzwaldcamp wird von Hitradio Ohr, dem Schwarzwaldradio und der mittelbadischen Presse begleitet. Die 10 Camper werden unter Anleitung eines Survival-Teams ein Lager errichten und sich 8 Tage lang bis zum 22. November selbst im Wald versorgen. Fans der Freiburger Drag Queen können übrigens ab dem 17. November jeden Tag einen Mitschnitt in der Sonderbar sehen und dabei Betty Barbecue die Daumen drücken. Das war die Schwule Welle mit den Nachrichten.
Ein Film aus der Schweiz ist derzeit in den Schlagzeilen, weil er viele Menschen sehr bewegt und nun sogar ins Rennen um den begehrten Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film geht. Der Film heißt Der Kreis und erzählt eine Liebesgeschichte, die bis heute fortwährt. Es ist die Liebe zwischen dem Lehrer Ernst Ostertag und dem Schauspieler und Travestiekünstler Röbi Rapp, die sich 1946 im Geheimclub Der Kreis kennenlernten. Röbi stand damals auf der Bühne, Ernst war neu in der Szene und konnte gar nicht fassen, dass die auf der Bühne singende Frau in Wahrheit ein echter Mann war. Das Dokudrama Der Kreis erzählt ihre Geschichte, aber auch die Geschichte der schwulen Bewegung in den 50er und 60er Jahren in der Schweiz, genauer gesagt in Zürich. Der Film erzählt von der 1932 gegründeten Organisation, die international große Beachtung fand. Neben dem Club gab es auch die Zeitschrift mit dem gleichnamigen Titel. Der Kreis wurde nicht nur in der Schweiz, sondern auch ins Ausland in neutralen Umschlägen versandt. Bemerkenswert ist, dass die Schwulenbewegung, wenn auch deutlich im Untergrund, während des gesamten Dritten Reichs existierte und erst in den 60er Jahren nach 3 Morden im Schwulenmilieu offen unter Druck kam. Und in der Folge nahm die Diskriminierung in der Schweiz wieder deutlich zu.
Wir freuen uns nun, die beiden Hauptprotagonisten des Films am Telefon zu haben. Dies freut uns umso mehr, weil sie sich kurz vor ihrem Flug in die USA für uns Zeit nehmen. Nächste Woche starten sie zusammen mit dem Regisseur Stefan Haupt, um für ihren Film dort Werbung zu machen. Herzlich willkommen bei der Schwulen Welle, Röbi Rapp und Ernst Ostertag. Hallo in die Schweiz.
Hier spricht Ernst Ostertag. Hallo nach Deutschland. Wir sind bereit, um euch Auskunft zu geben. Wir freuen uns enorm, dass wir das tun dürfen und möchten euch herzlich danken.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Sind denn die Koffer für die USA schon gepackt?
Hier spricht Röbi. Nein, wir haben noch nicht gepackt. Aber so im Kopf habe ich mir schon Gedanken gemacht, was ich alles mitnehmen soll, dass es nicht zu viel wird und nicht zu wenig und dass ich die richtigen Sachen habe. Ich bin im Zwilling geboren und bin immer so ein bisschen zwiespältig. Ich weiß dann nicht, ja, nehme ich das oder nehme ich das und hin und her geritten. Aber es wird schon gut gehen. Hast du dein Abendkleid schon und die Niara? Nein, habe ich nicht. Brauche ich auch nicht mehr. Ja, ist gut.
Ja, schön. Wie lange geht es denn in die USA und wo geht es überall hin?
Es geht, soweit wir das wissen, ist das Programm noch nicht ganz genau festgelegt von der amerikanischen Seite her. Es geht nach New York zuerst und nachher geht es nach Los Angeles und nach Palm Springs und nach San Francisco. Das sind die Orte, von denen wir wissen, dass wir hingehen werden. Und der Film wird gezeigt an den verschiedensten Gremien, die sich mit Film beschäftigen.
Mhm. Ja, wir sprachen es ja eben schon an. Der Film Der Kreis ist derzeit in aller Munde eigentlich und wurde schon bei über 75 Festivals gezeigt. Unter anderem auch hier in Freiburg bei der 30. Schwulen Filmwoche im vergangenen Mai. Ich erinnere mich noch daran, dass alle Kinogäste restlos begeistert waren. Es gab Standing Ovations und sogar den Publikumspreis. Danach gab es noch ein sehr interessantes Gespräch mit euch auf der Bühne. Wie ist es denn so für euch, so eine große Aufmerksamkeit nur zu haben und das sogar mit der eigenen Lebensgeschichte?
Der Ernst Ostertag. Ich finde es eigentlich gar nicht so besonders. Unsere Geschichte, ja, die ist oft schon abgehandelt worden und wir haben das ein bisschen provoziert auch. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich wissen, ja, wir können das rüberbringen. Und was wir eigentlich damit wollen, wir wollen nicht berühmt werden damit, das ist uns nicht so wichtig. Wir wollen, dass in möglichst vielen Köpfen von Menschen eine Öffnung geschieht, dass das Bewusstsein sich öffnet, um auch Verständnis zu haben für andere Minderheiten, auch für unsere Minderheit. Und wir haben festgestellt, wenn eine breitere Öffentlichkeit sich so einstellt und mit uns zu Rande kommt und uns akzeptiert, dann akzeptiert sie auch vieles anderes mehr und wird freier und offener. Und die Menschen sind auch zu uns gekommen, nicht Schwule, sondern Heterosexuelle, haben gesagt, ja, wir fühlen uns viel freier jetzt, als wir es früher waren. Wir haben dieses Tabu, um das wir immer herumgesprochen haben oder hinter verborgener Hand ein bisschen getuschelt haben. Das kann man jetzt frei aussprechen, das ist wunderbar.
Mhm. Hier spricht Röbi. Wir haben auch immer versucht, möglichst einfach und natürlich im Film uns darzustellen, so wie wir es gewohnt waren im Leben. Und die Hauptsache, es geht ja um Liebe und nicht nur um Sexualität. Das ist ein kleiner Teil, er gehört dazu und er ist sehr schön. Aber die wichtige Botschaft, die wir durchbringen wollen, ist doch, es geht um Liebe in allererster Linie. Ja, und da kommt natürlich sofort die andere Frage. Ja, wer unterscheidet nun zwischen akzeptierter Liebe und verdammter Liebe? Wer das tut von christlicher Seite, der spricht nicht christlich. Denn das geht nicht. Liebe kann man nicht trennen. Und Liebe darf man auch nicht trennen und sagen, das ist krank. Also es geht nicht um Krankheit. Und erst recht nicht um ein Verbrechen. Es geht auch nicht darum, dass es kriminalisiert wird und vom Gesetz her verboten ist.
War eigentlich von vornherein geplant gewesen, dass es ein Doku-Drama wird. Das heißt, es gibt also praktisch Spielszenen. Dazwischen gibt es dann Interviews mit euch.
Es war nicht so geplant. Zuallererst war ein reiner Doku-Film geplant und dann ist daraus ein Buch geworden, das jetzt publiziert worden ist, 2012. Und dann haben wir gedacht, ja, man könnte vielleicht doch wieder probieren mit einem Film. Dann sind wir an Ivan Madeo gekommen, ein Filmproduzent mit seinem Geschäftspartner zusammen. Und die haben den Gedanken übernommen und wollten dann einen großen Spielfilm machen. Zusammen mit Deutschland und mit dem deutschen Fernsehen. Und die sind dann im letzten Moment ausgestiegen und dann ist wieder alles zusammengebrochen. Und dann hat man wieder von vorne begonnen und hat gedacht, ja, dann machen wir es eben schweizerisch, wir haben viel weniger Geld zur Verfügung. Also machen wir, versuchen wir diese Mischung zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm hinzukriegen. Das ist sehr schwierig zu realisieren, aber es ist hervorragend gut gelungen. Offensichtlich.
Finde ich auch. Ihr seid ja in der Schweiz schon länger recht bekannt. Ihr habt eine Webseite ins Leben gerufen und gestaltet, die da heißt www.schwulengeschichte.ch und ihr seid auch das erste Paar, das sich nach 46-jähriger Beziehung am 1. Juli 2003 auf dem Zürcher Standesamt hat eintragen lassen. Lange Jahre musstet ihr die Beziehung geheim halten. Wie kam das?
Der Röbi, der spricht. Wir haben eigentlich erst uns geoutet und uns stark gemacht für die Sache nach unserer Pensionierung. Da waren wir unabhängig und frei und konnten uns für die Sache gut einsetzen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und mit diesem Film ist es auch so, es zeigt viele Szenen, die wir erzählen und die dann übergehen in Schauspielszenen. Wir werden ja dargestellt von zwei jungen Schauspielern, Matthias Kummerbühler und Sven Schelker. Und die haben mit uns Kontakt aufgenommen und wir haben sie gut kennengelernt und wir konnten ihnen vieles sagen. Und ich glaube auch ein großer Teil, dass der Film so erfolgreich ist, weil die Chemie stimmte zwischen uns vier. Und lustig und interessant ist, dass beide Darsteller sowie der Regisseur gar nicht zu unserer Familie gehören.
Ja, sie sind alle heterosexuell. Ihr spricht ernst. Und zwar, die Frage war ja ursprünglich, was wir alles gemacht haben, warum. Im Film wird gezeigt, wie die Polizei uns verfolgt hat und wie das schwierig war. Und wir auch, man könnte sagen, gefoltert wurden. Das stimmt auch so. Und wir konnten uns nicht wehren. Und ich konnte feststellen, du bist erpressbar von der, durch die Polizei. Also irgendetwas in diesem Staat ist faul. Wenn sowas geschehen kann. Und hier muss was geändert werden. Ich wusste nur noch nicht damals, wie man das machen konnte. Und als der Kreis dann zu Ende ging, da haben wir gesagt, jetzt machen wir weiter in einer neuen Organisation und irgendwann werden wir dann auch in die Öffentlichkeit gehen. Das hat aber sehr lange gedauert.
Auch heute gibt es ja immer noch Probleme in Teilen von Europa. Ihr wart letzte Woche in Kiew, wenn ich es richtig gelesen habe, um anlässlich eines überaus renommierten Filmfestivals in der Hauptstadt den Film Den Kreis vorzustellen. Einen Tag später fiel das Kino während der Vorführung eines französischen Films mit dem Namen Les Nuits d'été einem Brandanschlag zum Opfer. Ein Film, bei dem es um mehrere Drag Queens in den 50er Jahren geht. Habt ihr selbst davon noch was mitbekommen?
Nein, wir haben nichts mitbekommen. Wir haben mit den Leuten vom Molodis Filmfestival sehr engen Kontakt gehabt. Natürlich auch mit jenen, die diesen speziellen Teil der LGBT-Filme betreuen. Das nennt sich dort Sunny Bunny, also sonniger Osterhase, lustigerweise. Und das ist der Name. Molodis heißt Jugend in Ukrainisch. Also es ist ein Filmfestival, der schon seit 44 Jahren besteht. Also noch zu Sowjetzeiten, 1970 begründet wurde. Und die Leute, die waren alle sehr vorsichtig und haben gesagt, wir haben jetzt Ihren Film gesehen oder euren Film. Unsere Zeit hier ist noch so, wie es ist in eurem Film vor 50 Jahren. So leben wir heute hier in der Ukraine. Und es gehört fast zur Biografie jeder Lesbe und jedes Schwulen bei uns, dass er von der Polizei gepiesackt wird und verleumdet wird und sogar ins Gefängnis gesetzt wird und verhört wird und nachher wieder laufen gelassen wird. Und der Film zeigt uns einen Weg hinaus. Es waren lange, interessante Gespräche. Das war 24 Stunden, bevor in diesem selben Kino dann der Brandsatz geworfen wurde. Das war sehr bewegend, diese Fragen von jungen und alten, zum Teil auch ganz alten Menschen zu beantworten und ihre Probleme zu sehen und denen versucht, hier eine Brücke zu schlagen zu dem, was möglich ist und ein Stück Hoffnung zu säen.
Das glaube ich. Ihr kommt ja momentan sehr viel rum mit Festivals. Habt ihr auch in anderen Ländern Erfahrung gehabt mit homophoben Protesten oder irgendwelchen Problemen der Richtung?
Nein.
Nee.
Nein.
Das ist bald schon Kiew.
Kein Festival. Ja. Wir waren in Turin am Festival, da war es ähnlich. Also die Menschen sind gekommen und waren sehr, sehr bewegt. Und ich erinnere mich an ein junges Lesbenpaar, die haben uns gesagt, wenn wir zusammen wohnen wollen, dann mussten wir aus dem mittleren Italien weg. Wir mussten unsere Familie verlassen, wir mussten das Dorf verlassen, wir mussten alles hinter uns lassen, alle Brücken abbrechen. Und wir sind hier nach Turin gekommen, weil hier ist das Klima offener und hier können wir zusammenleben. Wir haben das ganz neu angefangen, völlig inkognito.
Es ist auch wichtig und deswegen gehen wir zu diesen Festivals, um den Leuten zu zeigen und zu helfen in ihren Schwierigkeiten. Und das gelingt uns recht gut. Wir haben sehr viele gute Echos. Wir bekommen Briefe und Karten, also Telefone, E-Mails und so, die uns sagen, ja, jetzt wissen wir doch viel mehr über die Geschichte. Dann hatten wir ein Telefon von Tel Aviv nach der Vorstellung. Da waren wir aber nicht. Aber der hat die Telefonnummer von uns herausgefunden und hat uns angerufen und hat unter Tränen erklärt, dass er so berührt gewesen wäre von dem Film. Das Gleiche, was er auch erlebt hat, wurde da gezeigt. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieser Film weiter gut gezeigt wird und dass das auch das normale Publikum ihn anschaut.
Also auf jeden Fall ist so ein Film auf jeden Fall ein richtiger Botschaft für, also für unsere Sache. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs, aber ich möchte natürlich noch auf das Aktuelle jetzt eingehen. Der Film geht ja nun mit insgesamt 82 weiteren Filmen ins Rennen um den begehrten Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film. Sollte der Film am Ende tatsächlich in der Endauswahl sein, sehen wir euch dann am 22. Februar 2015, wenn alles gut geht, bei den 87. Academy Awards im weltberühmten Dolby Theater in Los Angeles sitzen. Und vielleicht auf der Bühne sogar?
Viel Das weiß ich nicht, das ist noch sehr weit weg. Also die Chancen sind sehr klein. Aber diese Reise jetzt, die wir vorhaben, da geht es darum, natürlich eben möglichst den Film hinauf in die Shortlist zu pushen, wenn es irgendwie möglich ist. Und sollte es wirklich so sein, ich bin abgesehen davon, ich muss sagen, wir sind sehr stolz auf unser Land, dass es einen Film mit dieser Thematik als Repräsentant der Schweiz an die Oscars schickt. Schon das allein, also das wäre noch vor 20, 30 Jahren undenkbar gewesen. Und wenn es gelingen sollte, dass wir dann zur Oscar-Auswahl kommen würden, es sind ja dann nur noch 5 Filme. Und dann werden wir hinfliegen, aber wir werden nicht hinfliegen nur zu zweit, sondern wir werden hinfliegen zu dritt. Wie das heißt, am Ende des Buches, wir leben seit 12 Jahren zu dritt zusammen mit einem wesentlich jüngeren Mann, einem Seniorenliebenden, und es ist eine harmonische, wundervolle Dreierbeziehung.
Das klingt natürlich schön. Wollte ich mich eh noch fragen, wie ist das Geheimnis eigentlich für so eine lange Partnerschaft?
Sicher ist der Grund, dass wir uns gegenseitig immer respektierten und so annahmen, wie wir sind. Ich hatte nicht den Wunsch oder auch den Drang, Ernst zu verändern, wie es mir vielleicht passen würde. Ich liebe ihn ja so, wie er ist, und so soll er bleiben. Und vor allem waren wir in unserer Beziehung immer ehrlich.
Ja, und das andere ist, wir haben versucht, einander zu fördern. Nicht verändern, aber so zu fördern, dass die Anlagen, die im Partner sind, sich entwickeln können, so wie es der Partner möchte. Und hier immer wieder gegenseitig Hilfe zu leisten.
Großartig, ja, wunderbar. Das ist ja wirklich ein tolles Interview geworden. Herzlichen Dank von uns für euch. Und wir wünschen euch natürlich einen guten Flug, eine tolle Reise in die USA, viele neue, schöne Eindrücke und natürlich ganz, ganz viel Erfolg für euch.
Ganz herzlichen Dank.
Super, vielen, vielen Dank.
Das war's für heute, liebe Leute. Wir, der Dieter,
der Alex
und der Hartmut bedanken uns bei euch fürs Zuhören und Mitchatten. Nächste Woche selbe Stelle, selbe Welle mit dem rosaroten Waschsalon, mit dem zweiten Teil unseres Exklusivinterviews mit Ernst und Röbi aus der Schweiz und aus Köln, Jovan Evermann. Und bis dahin,
immer schön schwul bleiben.
Ciao, tschüss.
Mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort Schwule Welle in 2 Wörtern, und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.